Ja, hallo und guten Tag, liebe Geschwister. Schön, dass ihr da seid, kann man sagen. Und vorab vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind dankbar, dass wir uns weiterhin einfach mit Gottes Wort beschäftigen können. Und es ist mein Gebet, dass Gott sein Wort auf diesem Weg wieder segnet. Wir wollen dieses Mal über das Buch Hiob nachdenken. Hiob? Die Geschichte des leidenden Hiobs, des großen Dulders, der trotz Leiden und trotz falscher Beurteilungen durch andere, insbesondere seiner Freunde, bei Gott bleibt, das klingt erstmal eher bedrückend. Aber dieses Buch enthält doch auch sehr viele praktische Hinweise und die wollen wir uns anschauen. Das ist auch durchaus im Sinn dieses Buches, das ja zu den Weisheitsbüchern zählt, das uns also hilfreiche Hinweise für ein gelingendes Leben geben will. Ich lese erstmal auszugsweise einige kurze Stellen vom Anfang und vom Ende des Buches, um die Rahmengeschichte in Erinnerung zu rufen. Also ich lese zunächst mal aus Kapitel 1, aus den Versen 17 und folgende. Der eine Bote redete noch. Da kam ein anderer und sprach: Die Chaldäer sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen. Und die Knechte haben sie erschlagen. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, da kam ein anderer und sprach: Deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein. Und siehe, ein starker Wüstenwind kam und stieß an das Haus und es fiel auf die jungen Leute und sie starben. Und ich bin gekommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er fiel zur Erde nieder und betete an. Und er sprach: Nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen, und nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Und dann noch aus Kapitel 2, Abvers 7 und folgende. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg, und er schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und Hiob nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben. Und er saß mitten in der Asche. Da sprach seine Frau zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich los von Gott und stirb. Und er sprach zu ihr: Du redest, wie eine törichte oder gottlose Frau redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen? Bei all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Und die drei Freunde Hiobs hörten von all diesem Unglück, das über ihn gekommen war, und sie kamen jeder aus seinem Ort, Eliphas, Bildad und Zophar. Sie sahen ihn von fern und erkannten ihn nicht. Da weinten sie, und sie zerrissen jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage lang und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Dann eben noch vom Ende des Buches, Kapitel 42, Vers 7. aus Vers 7. Da sprach der Herr zu Eliphas und zu seinen beiden Freunden: Nicht recht habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Und aus Vers 10 und 11. Der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu ihm, und sie aßen mit ihm in seinem Haus, und sie bezeugten ihm ihre Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Soweit mal die Bibelstellen. Das rahmt, wie gesagt, das Buch Hiob ein. Und wir brauchen diese Rahmengeschichte, um den großen Hauptteil dazwischen richtig zu verstehen, den wir auch gleich noch genauer anschauen wollen, weil er die vielen praktischen Hinweise enthält. Die Rahmenhandlung wird übrigens in Prosa erzählt. Der Hauptteil, also die darin eingebetteten ausführlichen Reden, sind als Poesie verfasst. Dadurch wird eben klar, dass genau das der Hauptteil ist, dieses poetischen Weisheitsbuches. Ja, jetzt vorweg noch einige einleitende Bemerkungen zum Buch Hiob im Allgemeinen. Das Buch Hiob handelt in einer sehr weit zurückliegenden Zeit. Das Volk Israel scheint noch gar nicht existiert zu haben. Manche meinen sogar, in den großen Ungeheuern, die im Buch beschrieben werden, Erinnerungen an ausgestorbene Dinosaurier sehen zu können. Jedenfalls ist die Geschichte sehr alt. Auch wenn wir nicht genau wissen, in welcher Zeit und an welchem Ort sie spielt. Das macht aber auch nichts aus, denn es nimmt ja nichts von der Botschaft des Buches weg. Vielmehr unterstreicht es noch die Tatsache, dass das große Thema des Buches immer und überall aktuell ist. Das Thema lautet nämlich: Warum lässt Gott den Gerechten leiden? Das ist die große Frage. Und die Antwort darauf ist: Es gibt keine Antwort. Jedenfalls nicht auf der Ebene des menschlichen Gerechtigkeitsempfindens und des Verstandes. Erst die Begegnung mit Gott selbst führt Hiob am Ende auf eine tiefere Ebene, zu einer tieferen Erkenntnis. Mal ganz allgemein gesprochen: Wir ehren Gott nicht, wenn wir meinen, wir müssten auf alles eine Antwort geben können. Damit können wir im Gegenteil sehr weit daneben liegen, wie die drei Freunde Hiobs mit ihren langen Ausführungen, die sie zum Besten geben. Wir ehren Gott vielmehr dadurch, dass wir ihn wirklich Gott sein lassen, der so groß ist, dass ihn kein Mensch begreifen kann, der alles überblickt, während wir nur eine sehr eingeschränkte Sicht der Dinge haben, und der so gut ist, dass wir ihm einfach kindlich vertrauen dürfen. Das ist wirklich eine fundamentale Erkenntnis, die die ganze Bibel durchzieht. Kommen wir jetzt zurück zu unserem Buch und zunächst mal zu der Rahmenhandlung, aus der wir gelesen haben. Diese Handlung ist bekannt und schnell erzählt. Hiob ist ein rechtschaffener und gottesfürchtiger Mann. Ihn trifft ein Schicksalsschlag nach dem anderen. In direkter Folge werden ihm viele sprichwörtliche Hiobsbotschaften überbracht. Er hat durch Raubzüge und Unwetter allen Besitz und alle seine Kinder verloren. Aber er nimmt es von Gott an. Dabei wird uns auch ein Blick hinter die Kulissen erlaubt. Wir sehen drei übereinander liegende Ebenen. Also erstens ganz unten in der sichtbaren Welt sind es Menschen und Unwetter, die Hiob zusetzen. Zweitens dahinter in der unsichtbaren Welt stecken andere Mächte, hier Satan selbst. Und drittens, über allem steht Gott. Und deshalb nimmt Hiob auch zu Recht alles aus Gottes Hand an. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Ja, weiter. Nach diesen ersten Schicksalsschlägen trifft es Hiob selbst. Er verliert auch noch seine Gesundheit und seine Verwandten und Bekannten ziehen sich zurück, wie man dann am Ende sieht. Und hier wird hervorgehoben, dass sogar seine Frau ihr Gottvertrauen verliert und ihm rät, sich von Gott loszusagen. Aber Hiob nimmt auch das von Gott an. Und er sagt sich eben nicht von Gott los. Das ganze Buch hindurch nicht. Dann kommen diese drei Freunde, um ihn zu trösten. Und darauf folgt dann der große poetische Hauptteil mit den kritischen Reden. Am Ende werden die drei Freunde für ihre Reden von Gott angeklagt, weil sie nicht recht und nicht ehrerbietend von Gott gesprochen haben. Sie haben Gott für ihre Argumentation gebraucht und Gott ihre Logik untergeordnet. Damit haben sie ihn aber eben nicht geehrt. Die Reden Hiobs dagegen werden von Gott anders beurteilt. Er hat sich zwar auch zu falschen Worten hinreißen lassen, aber unter der Last extremer Leiden und unter diesem Rechtfertigungsdruck der Anklagen seiner Freunde. Hiob hat wohl mit Gott gerungen, weil er sein Handeln nicht verstanden hat, aber er hat eben doch an Gott festgehalten. Schlussendlich kehren alle Verwandten und Bekannten wieder zu Hiob zurück. Alles, was er hatte, wird verdoppelt und er bekommt wieder dieselbe Anzahl Kinder. Also doppelt so viel Kamele und andere Tiere wie vorher, aber genauso viele Kinder wie vorher. Das ist nebenbei bemerkt natürlich auch sehr interessant. Tiere können ersetzt werden, Kinder nicht. Menschen bleiben einem durch ihre unsterbliche Seele erhalten, auch wenn sie gestorben sind. Aber jetzt endlich zum Hauptteil. Der Hauptteil, also die Kapitel 3 bis 42, Vers 6, ist wie gesagt sehr poetisch. Er macht das ganze Buch zu einem einzigartigen Meisterwerk hebräischer Dichtkunst. Das Buch ist damit allerdings auch etwas schwer zu erfassen. Was jedoch leichter wird, wenn man hinter der sehr blumigen, verschnörkelten, teilweise geradezu überbordenden Sprache die Struktur im Auge behält. Und der Hauptteil strukturiert sich sehr klar in drei Teile. Erstens, zuerst reden die drei Freunde Hiobs mit ihm. In drei Redezyklen wirft jeder der drei Freunde Hiob seine Sicht der Dinge an den Kopf. Sie verletzen Hiob und Hiob antwortet darauf jeweils. Zweitens, nach diesen Redezyklen, nachdem keiner mehr was zu sagen hat, taucht plötzlich ein gewisser Elihu auf und hält ebenfalls mehrere Reden. Er wendet sich an die Freunde und an Hiob, und dreimal davon direkt an Hiob. Durch diese Reden wird Hiob weniger verletzt. Er kann zuhören und schweigt. Elihu macht unter anderem klar, dass der Allmächtige, der keinem Menschen Rechenschaft schuldig ist, trotzdem gar nicht so weit weg ist, sondern dem Menschen nahe sein und zu ihm reden will. Und zwar besonders dann, wenn der Mensch zur Ruhe kommt. Das liest man zum Beispiel in Kapitel 33. Der Mensch im Bett liegt und schlummert und so weiter. Gott lässt sich nicht unbezeugt. Und das leitet über zum dritten Teil. Nämlich drittens, ergreift schließlich Gott selbst das Wort und redet auch dreimal zu Hiob. Das zweite Mal nur ganz kurz. Hiob will nun unbedingt schweigen und zuhören. Gott stellt hauptsächlich Fragen, auf die kein Mensch eine Antwort geben kann. Es sind Fragen zur Schöpfung, die die Größe Gottes zeigen. Und erst nach allen Worten Gottes antwortet Hiob Gott in einer Weise, die zeigt, dass Gott zu seinem Ziel gekommen ist. Also das ist die klare Struktur. Und wir wollen uns jetzt auf den ersten Teil davon konzentrieren, also auf die drei Redezyklen, diese Reden der drei Freunde. Diese langen Reden und Gegenreden sind ja nicht nur kunstvolle Poesie, sondern sie sollen uns etwas zeigen. Sie sollen uns zeigen, dass die klügsten Reden, die wunderschön anzuhören sind und die auch in sich schlüssig sind, sodass man sie kaum oder gar nicht widerlegen kann, dass diese Reden die Wahrheit doch nicht erfassen können und dem konkreten Leid, wie bei Hiob, überhaupt nicht gerecht werden. Die Freunde sagen vieles, was richtig ist, aber gleichzeitig machen sie doch so viel falsch. Daraus ergeben sich nun ganz praktische Lektionen für den Umgang miteinander. Ich greife 9 Punkte heraus, die ich gerne für mich mitnehmen würde. Also wenn man so will, sind es auch 3 mal 3 Punkte, aber das ist jetzt eher Zufall. An dieser Stelle könnte man eine kleine Pause einlegen, wenn man möchte. So, dann zu unseren 9 Punkten. Erstens, das Schweigen. Es kommen also diese Freunde und wissen nicht, was sie sagen sollen, als sie Hiobs Leid sehen. Sie schweigen. Das ist zunächst einmal auch das Beste, was sie tun können. Ja, wenn unbeholfene Worte fehl am Platz sind, dann schweigt man besser und ist einfach da. Oder man weint mit den Weinenden. Nach den 7 Tagen des Schweigens, während das Leid an Hiob nagt, ist es jedoch nicht mehr gut. Das anfänglich durchaus angebrachte Schweigen der Freunde wird in dieser Zeit zu einem unerträglichen Anschweigen. Sie schweigen ihn an, sie starren ihn an. Und er rät offensichtlich ihre Gedanken, in denen sie anfangen, ihn zu verurteilen. Etwas zugespitzt könnte man sagen, ihr anfängliches Mitleid schlägt still und heimlich in Verachtung um. Also, was nehme ich an dieser Stelle für mich mit? Mein Schweigen kann helfen und mein Schweigen kann verletzen. Es kommt vor allem auf meine innere Haltung an. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Das Nicht-Aushalten-Können. Die drei Freunde können offensichtlich ihre Ratlosigkeit und die Ungewissheit, die sie erleben, nicht mehr aushalten. Dabei sind sie natürlich mehr bei sich als bei Hiob. Ihre Fürsorge gilt mehr ihrem Ich als ihrem Gegenüber. Ihr Weltbild muss doch konsistent bleiben. Und Sie als Person müssen doch die Kontrolle behalten, indem Sie für alles eine Erklärung abgeben können. Sie fangen deshalb an, nach Erklärungen zu suchen. Das sieht man nachher, wenn man ihre Reden hört, aber Hiob spürt das schon vorher. Also, was nehme ich an dieser Stelle für mich mit? Ich muss die eigene Unsicherheit aushalten können, die ich angesichts einer schweren Situation verspüre. Und die noch verstärkt wird, wenn mein Gegenüber selbst seinen Halt verliert. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Die Logik. Alle drei Freunde gehen davon aus, dass das Leid Hiobs das Resultat von Sünden sein muss. Zumindest von verborgenen Sünden. So sagt zum Beispiel der eine in Kapitel 4, Vers 8, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Also du hast Böses gesät, da musst du jetzt auch entsprechend ernten. Ihre Logik ist in etwa folgende. Gott kann ja nicht schuld sein. Sie selbst auch nicht, bleibt also bloß Hiob übrig. Gott ist doch gerecht. Daran wollen sie festhalten. Sie selbst wollen auch gerecht sein. Aber damit werden sie der Situation nicht gerecht, in der Hiob sich befindet. Ihr Gerechtigkeitsverständnis ist verkürzt und ihre Logik, ihr Sachverstand ist verletzend. Und wie verletzend das ist, das zeigen die emotionalen Reaktionen Hiobs. Wer das dann mal auch in Ruhe nachlesen möchte, wird das schnell sehen. Also, was nehme ich an dieser Stelle für mich mit? Ich muss Ungewissheiten nicht nur aushalten können, sondern mich darüber hinaus auch hüten, mit eigenen Erklärungen aufzuwarten, die mir logisch vorkommen mögen, aber aus Sicht des anderen verletzend sind. Ja, da kommen wir zum vierten Punkt. Verurteilungen. Beginnend mit Kapitel 3 bricht Hiob das unerträgliche Schweigen, indem er seiner inneren Not Ausdruck verleiht. Und die Freunde reagieren auf diese Worte eines Verzweifelten mit langen Reden. In diesen Reden legen sie nicht nur ihre Logik dar, wie wir gerade gesehen haben, sondern sie hängen sich auch an dem auf, was Hiob sagt, und sie verurteilen ihn. So sagt einer von ihnen zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 2 und 3. Ich lese das mal kurz zu Hiob. Bis wann willst du solche Dinge reden? Und sollen die Worte deines Mundes wie heftiger Wind sein? Wird Gott das Recht beugen oder wird der Allmächtige die Gerechtigkeit beugen? Und so weiter. Sie verurteilen ihn. Also, was nehme ich an dieser Stelle für mich mit? Ich darf die Worte eines Verzweifelten nicht auf die Goldwaage legen, um ihn dann anhand seiner Worte auch noch zu verurteilen. Damit würde ich der Situation ja überhaupt nicht gerecht werden. Damit kommen wir auch schon zum fünften Punkt, falsche Überzeugungen. Wie gesagt, argumentieren die drei Freunde immer so, als ob man alles erklären können müsse und Hiob schuld sein müsse an seinem Leid. Wenn man sich ihre Reden etwas genauer anschaut, die sie nacheinander halten, wahrscheinlich dem Alter nach, dann zeigt sich, dass sie aus drei verschiedenen Überzeugungen heraus argumentieren. Der erste Freund, Eliphas, argumentiert hauptsächlich mit seiner Erfahrung. So sagt er zum Beispiel in Kapitel 4, ich lese die gleiche Stelle nochmal, den ganzen Vers, Kapitel 4, Vers 8. So wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Und am Ende seiner Rede sagt er dann, am Ende von Kapitel 5, siehe, dies haben wir erforscht, so ist es, höre es, du merke es dir. Das ist eine Erfahrung, die er hier zum Besten gibt. Der zweite Freund Bildad beruft sich gern auf die Tradition. Der sagt zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 8 folgendes: Befrage doch die vorige Generation und achte auf das, was ihre Väter erforscht haben. Also er denkt an die Vorväter und beruft sich auf die Tradition. Der dritte und jüngste, der Zophar, der ist vor allem gesetzlich. Er sagt zum Beispiel in Kapitel 11, Vers 14 und 15 folgendes: Wenn Böses in deiner Hand ist, so entferne es. Und lass kein Unrecht in deinen Zelten wohnen. Ja, dann wirst du ohne Makel sein und dich nicht fürchten. Also für ihn ist Hiob nicht radikal genug. Er, Zophar, ist dafür der radikalste und der schärfste Richter von allen drei Freunden. Nun, es ist ja häufig so, dass die Jugend in ihrem Eifer erst einmal zu einer gewissen gesetzlichen Härte neigt. Es fehlt da einfach noch eine gewisse Milde, die mit der Erfahrung wachsen kann. Kann, aber nicht muss. Bei den beiden älteren Freunden hier vermisst man die Weisheit jedenfalls. Bildad, der etwas Ältere, ist vielleicht nicht mehr so von sich überzeugt, versteckt sich dafür aber hinter der unpersönlichen und pauschalen Tradition. Und Eliphas, der Älteste, der ist erfahren, aber er bildet sich auch etwas auf seine Erfahrung ein. Und das taugt natürlich auch alles nichts. Das sind schlechte Überzeugungen, die sie leiten. Also, was nehme ich an dieser Stelle für mich mit? Meine eigenen Überzeugungen sind nicht absolut. Und deshalb kann ich meine Meinung anderen gegenüber auch nicht absolut setzen. Überzeugungen können sich im Laufe des Lebens ändern und ich muss sie immer wieder vor Gott überprüfen. Das Älterwerden alleine macht jedenfalls nicht weise. Dann kommen wir zu dem sechsten Punkt. Wiederholungen. Im zweiten Redezyklus sagen die drei Freunde, besonders Eliphas, im Prinzip noch einmal dasselbe wie zuvor. Und das ist ein weiterer Fehler auf Seiten der Freunde. Statt sich nach den emotionalen Reaktionen Hiobs erschrocken zurückzuhalten, setzen sie noch eins obendrauf. Ja? Hiob sagt ihnen völlig zu Recht, ihr redet immer das Gleiche. Das ist kein Trost. Also sagt er zum Beispiel in Kapitel 16, Vers 2, ich habe so etwas jetzt schon oft gehört. Leidige Tröster seid ihr alle. Er sagt sogar, dass es viel mehr verletzend ist, immer wieder dasselbe zu hören. So etwa in Kapitel 19, Vers 2 und 3, da sagt Hiob, wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten zerschlagen? Schon 10-mal habt ihr mich geschmäht. Ihr schämt euch nicht, mich zu verletzen. Also, was nehme ich an dieser Stelle für mich mit? Wenn ich merke, dass meine Argumente beim ersten Mal schon nicht gezogen haben, dann muss ich sie doch nicht noch einmal anwenden. Als ob der Fehler eben nur bei dem Gegenüber liege, der es einfach nicht kapieren will. Ja, dann kommen wir zu dem siebten Punkt. Die drei Freunde fühlen sich freilich hilflos, aber das berechtigt sie ja nicht zu diesem Verhalten. Sie werden zunehmend unverschämt. Sie versuchen schließlich mit konkreten Unterstellungen das Gewissen Hiobs zu treffen, so nach dem Motto, getroffene Hunde bellen. Im dritten Redezyklus zählt Eliphas zum Beispiel eine ganze Reihe an Bosheiten auf. So in Kapitel 22 zu lesen, Vers 4 bis 10. Ich lese mal auszugsweise. Ist es wegen deiner Gottesfurcht, dass er dich straft, mit dir ins Gericht geht? Sind nicht deine Bosheiten groß und deine Ungerechtigkeiten ohne Ende? Denn du pfändetest deinen Bruder ohne Grund und den Nackten zogst du die Kleider aus. Und dem Durstigen gabst du kein Wasser zu trinken und dem Hungrigen verweigertest du das Brot. Die Witwen schicktest du leer fort. Darum sind Schlingen rings um dich her und ein plötzlicher Schrecken macht dich bestürzt. Das war natürlich eine ziemlich dreiste Unterstellung, eine ganze Reihe von Unterstellungen. Und also, was nehme ich an dieser Stelle für mich mit? Wenn es keinen eindeutigen Grund für eine Situation gibt, dann muss und darf ich nicht einfach einen erfinden. Ich muss mein Gegenüber ernst nehmen. Wenn er oder sie sich keiner Schuld bewusst ist, muss ich nicht nachhelfen, doch noch eine Schuld zu finden. Schon gar nicht mit konkreten Unterstellungen. Und dann kommen wir zum achten Punkt. Sachlichkeit. Wenn wir uns die letzte Rede Bildads in Kapitel 25 anschauen, dann fällt auf, dass er seine These plötzlich sehr kurz und pointiert darlegt. Und da sagt er, zum Beispiel in Kapitel 25, Vers 4, wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Das ist sachlich völlig korrekt. Es ist die Frage, die im Neuen Testament der Römerbrief aufgreift. Also völlig korrekt. Aber es ist hier trotzdem verletzend. Und deshalb, also, was nehme ich an dieser Stelle für mich mit? Wenn ich meine, in eine emotionale Situation mehr Sachlichkeit hineinbringen zu müssen, muss ich aufpassen, dass nicht gerade das verletzend ist. Meine Gedanken mögen richtig sein, trotzdem sind sie nicht immer angebracht. Und dann kommen wir auch schon zum letzten, zum neunten Punkt. Schweigen als Waffe. Denn die letzte Rede Zophars besteht aus Schweigen wieder. Sie müsste eigentlich vor Kapitel 27 stehen, aber da ist nichts als eisiges Schweigen. Das ist Zophars letzter und zugleich schärfster Beitrag. Wir hatten ja am Anfang gesehen, dass Schweigen gut sein kann, dass es aber auch schaden kann. Das war unser erster Punkt. Und hier sehen wir jetzt, dass Schweigen geradezu als Waffe eingesetzt werden kann. Wo sind die drei Freunde hingekommen? Sind es überhaupt noch Freunde? Verhalten sie sich nicht schon wie Feinde? Also, was nehme ich an dieser Stelle für mich mit? Ich muss mich vor unguten Eskalationen hüten, die mich am Ende als Feind dastehen lassen. Auch durch betontes Schweigen kann ich solch eine Eskalation befördern. Ich fasse ja noch mal kurz zusammen. Die langen poetischen Reden, die in die Rahmenhandlung eingebettet sind, bilden den eigentlichen Hauptteil dieses Weisheitsbuches. Und sie lehren uns ganz praktische Dinge für unseren Umgang miteinander. Nämlich, erstens, mein Schweigen kann helfen, aber es kann auch verletzen. Zweitens, ich muss Ungewissheiten und Unsicherheiten aushalten können. Drittens, mit meinen logischen Erklärungen sollte ich sehr zurückhaltend sein. Viertens, ich darf die Worte des anderen nicht auf die Goldwaage legen und ihn nicht verurteilen. Fünftens, meine Überzeugungen sind nicht absolut. Vielmehr sollte ich mich selbst prüfen. Sechstens, unnötige Wiederholungen können mein Gegenüber auch verletzen. Siebtens, Unterstellungen nach dem Motto getroffene Hunde bellen gehen gar nicht. Achtens, ich sollte vorsichtig sein, wenn ich meine, mehr Sachlichkeit einbringen zu müssen. Neuntens, Schweigen kann als Waffe eingesetzt werden und eine unnötige Eskalation befördern. Ja, das ist, glaube ich, genug, um noch lange darüber nachzudenken. In diesem Sinn, alles Gute und möge Gott uns segnen. Amen.